Was Gutes tun war, wenn mein Vater nach langen Reisen kam, es wurde sehr, sehr viel auf die teuersten Restaurants geachtet. Auch die Feiern, wenn er zu Hause bei sich war, sehr pompös, sehr das teuerste, Dom Pérignon, also die besten
nicht,
Weine.
Es wundert dich nicht, dass er mich gleich mochte, ja?
Es ist, genau, also pompös.
Ein neuer Tag, ein neuer Podcast und ich freue mich. Ich habe eine hübsche junge Dame hier und ja, viele von Ihnen kennen sie und wer sie vielleicht im ersten Moment nicht kennt, kennt sie spätestens, wenn er den Namen hört. Aber ich denke, die allerwenigsten wissen, wer sie ist. Und wer sie ist, meine ich gar nicht irgendwie so nach dem Motto, na wer ist die, sondern weil sie es wirklich nicht wissen, weil man weiß ja oft nicht, wer die Cousine und der Cousin ist und manchmal erfährt man nach 20 Jahren, dass jemand etwas macht, was man gar nicht gewusst hat und dass da Facetten sind, die man gar nicht gewusst hat. Aber ich habe mir das mal so überlegt, man kennt von ihr eigentlich nur eben das, was so in der Presse steht. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt, wer ist der Mensch, was steckt dahinter, kennt man oder meiner Meinung nach sehr wenig. Und das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten und ändern. Ich begrüße ganz herzlich, vielleicht kündigst du dich selbst an.
Ja, danke lieber Harald, ich bin die Patricia Blanco.
Patricia. Also ich sag ja schon, wenn man den Namen hört, dann klingelt es schon mal irgendwie, ja. Und dann kommen wir gleich mal zum Thema. Wir leben in einer Dualität und deshalb ist auch keiner von uns nur gut und keiner nur schlecht. Aber ohne diese Dualität könnten wir ja keine Erfahrungen machen. Und ich wiederhole mich da immer gern wieder, wir sind ja geistige Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen. Deshalb dürfen wir auch unsere körperliche Erfahrung machen, auch wenn sie 100.000 Menschen oder Millionen von Menschen denken, sie müssen sich darüber aufregen. Mache ich dann auch sehr viel körperliche Erfahrungen, weil ich sage, nee, also ich bin auch eine Kunstfigur, mein Körper möchte ich auch so gestalten, wie ich es mir für richtig halte. Wenn man nun geboren wird mit einem großen Namen, dann ist das auf der einen Seite vielleicht auch erstmal hilfreich, aber ich kann mir vorstellen, auf der anderen Seite kann es auch eine Belastung sein. Also es hat ja alles zwei Seiten. Deshalb, da würde ich eigentlich schon mal eingreifen, eher Belastung oder eher hilfreich?
Ja, lieber Harald, du hast es eigentlich genau erkannt. Ich bin geboren worden, ohne arrogant zu sein, also im Dior-Kleid wurde ich wirklich getauft, das ist einfach so, im alten Peter, es war um mich rum Rudolf Mooshammer, es war alles, ich bin im Glamour geboren. Ich habe das wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, sondern es ist so aufgesaugt wie, ja, wie die Muttermilch. Es gibt dann nur eine Geschichte und das liegt wahrscheinlich an meinem Karma oder ich weiß nicht, an was es liegt. Es ist eigentlich ein Segen, wie ich geboren worden bin. Nur dann ging es eben weiter und da weiß ich eben nicht, war es ein Segen oder ein Fluch. Heute weiß ich, es ist nicht so, wie die Menschen denken. Ach, die hat ja den Namen von ihrem Vater, weil ich glaube, ich bin das beste Beispiel, wenn man sich anschaut, wie mich die Leute anfeinden, dass es kein Segen ist. Also ich glaube, wäre ich jemand, ein No-Name, würde ich einfacher erstmal durchflutschen. Ich habe diese Aufgabe aber bekommen, diesen Namen zu tragen und ich muss ihn mit Würde tragen. Und heute trage ich ihn mit Würde, aber es ist ein wahnsinniger Lernprozess. Ich musste durch wahnsinnige Etappen gehen, um diesen Namen überhaupt glänzen zu lassen.
Also ich frage deshalb, weil es gibt ja auch andere Künstler, wenn ich an Nastassja Kinski denke, die ja auch einen großen Namen trägt. Und Klaus Kinski ja auch riesengroß und für die das irgendwie ganz, ganz schrecklich ist und die auch gar nicht mit ihrem Vater in Verbindung gebracht werden möchte. Und deshalb finde ich eigentlich schon mal sehr, sehr schön, dass du sagst, dass es für dich ein Segen ist. Vielleicht magst du wirklich mal so ein bisschen erzählen, das ist ja auch schon mal spannend. Also du wurdest im Dior-Kleid getauft, weil die Kindheit ist ja immer so, ich fange gerne in der Kindheit an, weil die Kindheit ist ja auch immer so das, was uns alle, sagen wir mal, am Ende des Tages ein Leben lang beschäftigt und ja, womit wir ein Leben lang kämpfen müssen, weil wir ja irgendwo auch in der Kindheit mit bestem Wissen und Gewissen von unseren Eltern erzählt bekommen, wie die Welt funktioniert und wie wir zu funktionieren haben. Und dann, wenn es gut läuft, dann reflektieren wir das mal und sehen, ob das für uns passt oder auch nicht passt und ändern es. Und ansonsten, die sich nicht reflektieren, leben dann nach den Glaubenssätzen ihrer Altvorderen, was ja oft auch sehr schwierig ist. Und also du bist im Dior-Kleid geboren, du bist in Luxus geboren. Erzähl mal, wie so die Kindheit war. Gab es Kindermädchen oder gab es, ja, weil das kenne ich auch von mir, da gab es immer, bei mir waren das dann ganz viele Tanten, das war immer eine andere Tante. Also man sagt jetzt nicht, das ist dieses Kindermädchen, ganz viele Tanten. Und irgendwie haben mich immer andere ins Bett gebracht, aber nicht meine Mutter.
Ja, Harald, das ist genau dasselbe wie bei mir gewesen. Meine Schwester ist ja 7 Jahre älter und die war natürlich dann besser mitzutransportieren. Ich weiß einfach, dass ich von einer Frau Ehrenreich, hieß die Frau Ehrenreich.
Das heißt wie Rottenmeier.
Ja, ja. Frau Rottenmeier hat mich als Baby verpflegt, während mein Vater, meine Schwester, meine Mutter auf einer Rio-Reise waren zum Beispiel, die über 7, 8 Wochen gedauert hat. Also ich wurde von klein auf, hat mich schon jemand betreut. Und dann hat meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, hat auch oft auf mich aufgepasst, wenn meine Eltern sehr, sehr viel unterwegs waren. Aber ich hatte halt eine Frau Rottenmeier. Bedeutet, diese Liebe von Anfang an war schlussendlich nicht da. Das ist jetzt, das sind eben so Geschichten, die mich halt im Alter ein bisschen verfolgen. Weil du wirst ja trotzdem gewöhnt an etwas. Und ich hätte sehr viel Mutterliebe gebraucht, bin ich jetzt ganz ehrlich.
Was hat das mit dir gemacht? Also wenn man nun als Kind keine Liebe kriegt, tut man sich auch selbst dann schwer. Irgendwann tust du dich selber schwer, Liebe zuzulassen. Tust du dich schwer, selbst Liebe zu geben. Also bei mir war es ja auch so, Liebe gab es keine. Mit Liebe geben und Menschen überschütten mit Wärme und Herzlichkeit habe ich kein Problem. Aber mit Annehmen habe ich große Probleme.
Das ist eben das, dieser Weg, den ich jetzt gehe. Ich habe mich halt sehr, sehr stark an meinem Vater orientiert, von klein auf. Ich habe ihn über alles geliebt. Also für mich war er der Größte. Dieser Lifestyle, weißt du so, 7 Ankleidezimmer. Er war eigentlich von meiner Mutterseite, meine Mutter war die Passive und er war der Aktive. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Und klar, ich war da affin drauf, weißt du, ich bin in seine Kleiderschränke gerannt, wenn er nicht da war, hab alle Lederjacken anprobiert. Also ich hab sofort drauf angebissen, auf dieses, was er macht. Und ich war auch mit 12 sogar Mannequin in 4 Jahreszeiten. Ich war bei Le Petit, das ist so ein Laden gewesen in München, wo es nur Dior, also dieses Ganze für Babys gab, was alles so teure Marken, das muss ich auch mal dazu sagen.
Also c'est Grand Petit, ja.
Ja, ja, genau. Und das wurde mir wirklich so eininfluiert.
Ja.
Und ich habe es aufgenommen, so, wow, wie toll. Und ich dachte, es geht halt immer so weiter. Ich habe mich da wahrscheinlich schon sehr, sehr früh von genährt, weil es eine Art Anerkennung war. Und ich fand meinen Vater so toll. Er hat es gerockt.
Ist er privat genauso, hast du ihn genauso lustig wahrgenommen und so? Also er ist ja, also ich kenne ihn schon lange und wir mögen uns auch, das merkt man ja, wir mögen uns auch sehr gern, wenn man sich sieht, man merkt ja gleich, wenn die Lichter angehen. Wir haben das letzte Mal gesehen, als ich Joan Collins auch getroffen habe und bei ihr war auch dasselbe, da ging auch gleich die Strahle an, als sie mich gesehen hat. Und er ist ja gleich immer so in guter Stimmung und war er für dich auch so zu Hause jemand, der gute Laune gemacht hat, gute Stimmung hatte oder ist er da, war er da ganz anders? Manchmal, die Clowns sind ja oft gar nicht lustig, die sind ganz traurig, ja.
Die Clowns sind oft nicht lustig und ein bisschen Spaß muss sein, dieses Lied, was uns ja verfolgt bis heute hin, ist ganz toll, aber er hat ein anderes Lied gesungen, heute so, morgen so und das ist wirklich so. Also das Problem ist, in jedes Restaurant, wo ich heute noch gehe und alles, mein Vater ist der beste Entertainer, der hat einfach dieses Showbiz in sich drin. Es gibt ja Leute, die haben es nicht, er hat's. Das Problem ist leider gewesen, dieses Nachhausekommen. Das heißt, er hat das alles nach außen so gelebt, nach außen. Aber dann, diese Realität zu Hause war leider, und das ist jetzt nicht böse gemeint, eine ganz, ganz andere.
Kommen wir wieder zu dir. Du bist dann groß geworden, dann kommt man in die Schule. War der Name für dich in der Schule ein Problem? Dass du, wenn man jetzt da so ein bisschen, also heute ist ja noch schlimmer, aber man wird ja da ein bisschen vielleicht auch gehänselt oder, also entweder will man unbedingt dran sein, weil man sagt, okay, cool, da wollen wir mit ran und das ist VIP, da wollen wir mit rein. Oder man ist gleich dagegen und sagt, nee, also man wird dafür eigentlich bestraft, dass man aus einer Familie kommt, der es besser geht, die bekannt ist. Die in einem anderen Lifestyle lebt. Wie ging es dir da?
Ich kann dir nur sagen, Harald, es ging schon im Kindergarten los. Das bedeutet wirklich, alle wussten, wer ich bin. Ich wusste, ich kannte da gar niemanden. Und es hat sich auch fortgesetzt. Das Problem war, in dieser Zeit, ich bin jetzt 51 Jahre alt, damals ist so Schlager und sowas, wo ich jetzt in der Schule war mit 15, 16, 17, 18, war das eher so ins Lächerliche gezogen. Okay. Ja, Schlager, Also ich wurde sehr, sehr gemobbt. Mhm. Ich war auch sehr übergewichtig, also da kommen ganz viele Dinge dazu. Aber ich war immer ein Outlaw. Alle wussten, wer ich bin. Ich wurde nur sorry den Ausdruck, verarscht. Also warum ganz krass verarscht.
Warum warst du übergewichtig? Weil du Frust essen oder eher auch Frust essen, dass man dann begonnen hat, aus Frust eben zu essen und sich da etwas zu holen, zu kompensieren. Die Liebe, die man nicht bekommt oder die Anerkennung oder einfach ja sich zurückzieht und dann sich etwas Gutes tut, in Anführungsstrichen, weil man dann isst.
Ich habe halt von meinen Eltern es abgeschaut.
Ah, okay.
Was Gutes tun war, wenn mein Vater nach langen Reisen kam, es wurde sehr, sehr viel auf die teuersten Restaurants geachtet, auch die Feiern, wenn er zu Hause bei sich war, sehr pompös, sehr das teuerste, Dom Pérignon, also die besten Weine.
Es wundert dich nicht, dass er mich gleich mochte, ja?
Es ist, genau, also pompös. Ja. Ich meine, ich wurde damit erzogen, Feinkostkäfer war unser, sage ich dir ehrlich, unser heutiger Lieferando. Ich muss es leider so sagen. Ich bin mit meiner Mutter da zu Feinkost Käfer, hab die teuersten Weine, also bei uns. Das war dieser Hauptfokus, die Belohnung. Und ich habe das dann irgendwann nur noch als Belohnung gesehen. Nur die Liebe fehlte. Und da meine Mutter sehr, sehr devot war, ist die natürlich da, hat die jetzt nicht geachtet auf Ernährung oder Sonstiges, sondern da ging es nur darum.
Und auch nicht interveniert, ja.
Nicht interveniert, ist auch ein Kriegskind, meine Mutter. Also da, das, weißt du, da möchte ich jetzt auch nicht so weit ausholen.
Nein, musst du.
Die kann auch nichts dafür.
Wir reden ja auch von dir. Und nicht
ich
von
möchte einfach nur sagen, damit die Leute auch verstehen, woher das eigentlich auch alles basiert.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn du natürlich ein gutes Umfeld hast und das dann gefördert hättest alles, dann wäre ich wahrscheinlich heute in Hollywood, weiß ich nicht wer oder irgendwo. Nur wenn es dann irgendwann gekappt wird und dir zum Verhängnis wird, obwohl du so genährt worden bist, das habe ich einfach nie begriffen. Warum?
Naja, weißt du, wenn alle Abkömmlinge aus ehemals königlichen und kaiserlichen Häusern verstehen würden, aus ihrem Namen zu machen, dann wären sie heute auch alle ganz, ganz groß. Aber das ist ja das Erstaunliche, dass da viele dann auch gar nicht mit umgehen können oder mit dem Namen ein Problem haben oder einfach es gar nicht drauf haben, etwas daraus zu machen. So, nun bist du aus der Schule raus und dann muss man ja irgendwie, also bei mir war es dann so, man muss ja dann irgendwann, also jetzt muss man was lernen. Meine Tante sagte mir, ich müsste was lernen. Ich war ganz entsetzt, weil ich mit 6 Jahren beschlossen habe, einfach alle Frauen zu Prinzessin zu machen. Dachte ich, wie was lernen? Na, du musst einen Beruf lernen. Dachte ich, das fehlt mir gerade noch, ja. Und wie war das bei dir?
Ich glaube, Harald, das Problem ist bei mir, da gab es eben gar niemanden, der das erkannt hat, was in mir steckt. Das war das ganz große Problem. Wir hatten 2 Sekretärinnen bei uns im Haus und ich bin jeden Morgen reingerannt. Ich mache Pamela, kennst du noch Dallas? Klar. Kennst du auch diese Pamela und alles. Ich habe immer diese Stimmen nachgemacht. Ich habe Falco nachgemacht. Ich habe alle. Also in mir steckte schon etwas. Nur da war nie jemand, der gesagt hat, so.
Na, du hast wahrscheinlich auch nur gestört. Die haben mir einen Job gemacht.
Dachte, ja, ja.
Jetzt kommt sie wieder an.
Und ich habe aber Bilder gemalt. Ich wollte immer aufhören. Und irgendwie bin ich da untergegangen und da hat mir was gefehlt. Also ich habe in jungen Jahren, hätte ich jemanden gebraucht, der mir trotzdem mal kurz so, doch,
das was ist war dein, hattest du einen Traumberuf? Also etwas, viele haben ja so irgendwann sagen, ich möchte Sängerin werden, ich möchte Polizist werden, was war so dein?
Schauspielerin war mein Traumberuf. Ich bin dann ins Internat gekommen und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich möchte bitte in New York auf diese Lee Strasberg Schule bitte, möchte ich unbedingt, ich will das lernen. Da war komplett No-Go. Geht gar nicht. Dann war ich in diesem Internat und habe gesagt, da möchte ich hin. Nein, wenn du da raus willst und kein Abitur machen willst, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Ich zahle diese Schule nicht wortwörtlich, mache ich nicht. Da habe ich mir gedacht, ja okay. Dann habe ich meiner Schwester das abgeschaut, die hat eine Hotelfachlehre gemacht. Und da ich unbedingt aus diesem Internat raus wollte, weil ich mich da noch ungeliebter gefühlt habe wie denn je, weil ich da nur noch in diesem Internat war und gar keine Liebe und nur noch Schmarrn gebaut habe, bin ich ehrlich, habe ich dann einfach gesagt, okay, ich mache eine Hotelfachschule. Oder Lehre, was überhaupt nicht gepasst hat. Aber Schauspielerin war immer so, war mein Ding eigentlich.
Hast du die Lehre fertig gemacht, also Ende gebracht?
Ich habe diese Hotelfachlehre zu Ende gebracht. Ich muss aber sagen, da ist sogar jemand zu uns nach Hause gekommen, der die Leute einstellt, hat gesagt zu meinem Vater, bitte, ihre Tochter passt da nicht rein. Das ist in Ordnung, sie wird es irgendwie durchziehen, aber das ist nichts für sie. Davon wollte er nichts hören. Ich glaube, ich habe mich einfach viel zu sehr abhängig gemacht. Über was dieser Mann urteilt über mich. Ich habe mich abhängig gemacht, das ist einfach so.
Dann hast du die Schule fertig gehabt, wie ging es dann weiter?
Dann ging es eben weiter, dass ich...
War nicht die Hotelfachschule, ja,
dann ja, das ist keine Hotel, also eine Hotellehre, Hofer habe ich dann gelernt. Naja, wie ging es dann weiter? Natürlich nicht weiter im Hotelfach, weil es überhaupt nicht meins war.
Das dachte ich mir, ja.
Ja, und dann fing das Tingeltangel an, sag ich mal wirklich. In Bands, in diesem, versucht mit Fernsehen. Es hat einfach nie geklappt, weil ich mich einfach selbst nie gefunden habe. Dann musste ich auch ganz, ganz schnell ausziehen von zu Hause. Dann hat mein Vater gesagt, raus jetzt, aus deinem Haus. Du musst deine eigene. Irgendwie hat er mich so, ich weiß nicht in der Tierwelt, welche Tiere es da gibt, die dann einfach sagen so, weg.
Hat der Name da geholfen? Hat er die Türen geöffnet oder eher nicht? Also bei Xenia, Prinzessin von Sachsen, die sagt, sie wollte Musik machen und dann kam sie da an und da waren da irgendwie, glaube ich, Popstars oder so ähnlich. Und sie hat kaum den Namen gesagt, dann war sie auch schon drin, hat schon einen Vertrag gehabt. Also in deinem Fall hat es nicht genützt.
Ich kann dir ganz ehrlich sagen, Harald, das ist wie ein schwarzes Tuch. Es hat überhaupt nichts genützt. Im Gegenteil. Klischee, Klischee, Klischee. An was willst du jetzt anknüpfen? Also meine Geschichte ist eigentlich die, sie kann nichts, sie leistet nichts, sie lebt irgendwie von dem Namen ihres Vaters. Das sind so diese...
Ja, deshalb machen wir heute einen Podcast, weil ich hab das ja ein bisschen umschrieben, dass ich da gesagt, man hat das Gefühl, man weiß nicht, wer du bist.
Genau.
Dann, also du sagst, du hast ein bisschen Tingeltangel gemacht. Hast du dann irgendwann einen Punkt gefunden, wo du gesagt hast, da ist etwas, das liegt mir und wo du auch dann Fuß fassen konntest? Zumindest zeitweise.
Also ich finde, ich habe wahnsinnig viele Dokus. Also ich wollte immer alles dokumentieren und ich denke schon, dass ich gut sprechen kann. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, das würde mir gefallen. Also sprechen, das ist eine Geschichte. Über mein Leben, vielleicht anderen Leuten helfen, die in so einer Lage sind, die man nicht versteht. Aber das Grundproblem lag immer darin, wenn sie dich aus der Kiste nicht rauslassen, wie soll es funktionieren? Ich habe 1000 Projekte im Kopf gehabt. Ich habe mir immer gedacht, warum dürfen die da und da stattfinden und ich nicht? Das war immer so mein Dämon im Kopf, sage ich mal.
Was war dein erster Auftritt im Fernsehen oder Doku? Was war die erste und wie alt warst du da?
Also diese großen Sachen, die man jetzt so kennt. Also meine erste Doku im Fernsehen ist schon von ganz klein auf, weil ich natürlich immer medial begleitet worden bin.
Nee, ich meine aber allein, also jetzt nicht in Verbindung mit der...
Na gut, alleine ist aber immer in Verbindung gewesen. Das sind halt diese Reality-Formate gewesen. Und ich habe ja bis heute nicht etwas, das fängt ja jetzt erst bei mir an. Na klar, Der Dschungel, Sommerhaus der Stars, das sind halt alles so Reality-Formate. Aber so dieses richtige alleine, muss ich ganz ehrlich gestehen,
aber was
das Einzige war Adam sucht Eva, da bin ich ehrlich bis heute und ich weiß, das ist so ein Trash-Format, da habe ich mich so wohl gefühlt.
Wann war das?
Das ist bestimmt jetzt, 5 Jahre her, da habe ich mich so wohl gefühlt, weil da habe ich abgenommen gehabt und ich habe mich auch noch nie nackt gezeigt oder sonst was. Und das war die einzige Show, wo ich mich so frei gefühlt habe, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Das muss ich sagen.
Wann hast du, ich bin ehrlich, ich mache das grundsätzlich nicht, weil du sagst Dschungel. Ich habe auch im Dschungel mich jetzt nicht belesen, was die Leute so drin machen und wer sie sind. Und weil ich mir gesagt habe, das können sie mir selber erzählen. Und ich weiß das, was ich von dir weiß und habe jetzt aber nicht auch nochmal vor Wikipedia und alles gelesen. Weil, warum soll ich das? Du bist ja heute da. Was war deine erste große Liebe und wann war das?
Meine erste große Liebe, wo ich dachte, war mit 20 mit einem 61-Jährigen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Gut, aber ist ja
dachte ich.
Ich wollte gerade sagen, es war aber in dem Moment einfach die erste große Liebe. Und dann, hinterher ist es ja manchmal anders. Ja.
Genau.
Ja. Hast du eine Vaterfigur gesucht?
Natürlich eine Vaterfigur, eine erhabene Figur, die mir einfach diese Ruhe gibt und sagt, es wird alles gut. Ich bin angekommen. Ich glaube, ich suche immer nach jemandem, der angekommen ist, weil ich halt noch nie angekommen bin. Das erkenne ich aber jetzt erst.
Sind die Männer, die du triffst, in einer Competition mit deinem Vater?
Es ist ganz witzig, es sind immer ähnliche Männer. Sehr starke Narzissten, die immer sie nach vorne. Und ich werde immer konfrontiert mit diesem Patrizia. Du bist du. Und es kann nicht einen Scheißtrick interessieren, was der macht. Und der arbeitet auch nicht mit deinem Namen oder so. Bis jetzt hatte ich nur so Männer, leider.
Wie viel hast du von, wenn man so mal von den Genen spricht und von der Attitude, und wie viel hast du von deinem Vater? Dein Vater, hast du ja gesagt, war die starke Persönlichkeit. Und bist du eher auch die starke Persönlichkeit? Und die sich, oder hast du mehr von deiner Mutter?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich meine Mutter jetzt in Schutz nehmen in einem Punkt. Dieses Edle und dieses Modeaffine. Sie hat die Mode in sich, also edel ist sie. Sie hatte immer die höhere Klasse wie mein Vater, muss ich wirklich
sagen. Sie ist fein, ja.
Sie ist sehr, sehr fein. Das hat ja nichts mit Erziehung oder wie ihre Mutter lieber. Sie ist eine ganz, ganz feine Frau. Dieses andere, also auf die Pauke hauen und ich habe jetzt 7 Kleiderschränke und ich bin eine Rampensau und ich bin jetzt der und der, muss ich sagen, den Gaumen hat mir mein Vater beigebracht. Also auch beim Essen gehen. Mhm. Dieses Ganze, dafür lobe ich ihn heute noch gigantisch. Also der hat es so drauf, der kommt rein und es macht Bäm.
Aber worauf ich hinaus wollte, du bist also eine starke Persönlichkeit. Das heißt, wenn du jetzt wieder auf so Männer triffst und die auch eher ja so dominant ausstrahlen, dann bist du sehr gut in der Lage. Also du bist eben nicht die, die dann klein beigibt oder die dann mitmacht.
Bin leider nicht die, die klein beigibt, wenn so ein Mann auftritt. Groß, ja. Aber wenn ein richtiger auftritt, der mir meinen Atem lässt und mich respektiert, bin ich die Letzte, die neidisch ist, wenn dieser Mann mit der größten Persönlichkeit oder seine größte Karriere macht. Was ich nicht ertrage, ist jemand, der mich erdrücken will und mich nach unten auf den Boden drückt. Die hat nichts, die kann nichts, die ist ja nur von und ich bin der Größte, weil ich ein paar Mark mehr in der Tasche habe. Bei mir ist diese Geldgeschichte leider und an der arbeite ich sehr, sehr stark. Klar, der Geld hat dominiert den Ton oder die Geige. Ich bin aber eine starke Persönlichkeit und damit muss man umgehen können. Und ich würde dann auch jeden Mann respektieren, der kann 7-mal größer sein wie ich. Aber wenn er mir zeigt, dass er damit arbeitet und mich runtermacht, um nur nach vorne zu kommen und meine Persönlichkeit nicht nach vorne lässt, werde ich leider wahrscheinlich alleine enden, weil mit so einem Mann kann ich nicht leben auf Dauer.
Naja, ich würde gar nicht sagen, dass der Geld hat, die Geige spielt und der kann ja nur die Geige spielen, wenn der andere mitmacht, ja. Und per se machen wir den großen Fehler, dass wir denken, Geld sei wichtig und wir brauchen das Geld, aber es ist ja umgekehrt, das Geld braucht ja uns. Also Geld hat ja eigentlich keine Energie. Geld bekommt die Energie durch die Menschen und Geld braucht uns, um ausgegeben zu werden. Also wenn für mich, also mich kann man mit Geld nicht beeindrucken, ja. Das ist für mich nicht so beeindruckend und das hat nichts damit zu tun. Ich glaube auch Zeiten, wo ich nicht viel Geld hatte, konnte man mich damit auch nicht beeindrucken, weil ich denke, so Reichtum beginnt von innen und nur weil einer mehr Geld hat, also ein reiches Arschloch ist er auch ein Arschloch, also das macht keinen Unterschied, das ist also da kein Thema. Ja. Wie glücklich bist du so in deinem Leben jetzt, wenn wir sagen, eine also schnelle Antwort einer Skala von, also nicht jetzt im Moment, sondern mal grundsätzlich quer durch in einer Skala von 1 bis 10?
5. Ich bin einfach, meine Seele wurde irgendwie, auf der Seele wurde zu viel getrampelt. Ich weine jetzt nicht aus Mitleid, sondern es ist...
Nein, das verstehe ich.
Das sind so alte Dinge und das ist sehr schwer. Es ist zu viel mit, die kann nichts, die ist nichts, die wird nichts. Und ich weiß, ich tue mich da durchmogeln. Ich kämpfe mich dadurch nicht mogeln.
Naja.
Ich wollte es nur sagen, ich weine immer nicht, das darf man nicht falsch, ich nicht aus Selbstmitleid, sondern
nein,
mir tut es so weh, wie die Menschen so böse sind oder was ich gesät habe, um mich nur zu verteidigen in meinem Leben. Also irgendwas habe ich gesät anscheinend, was total meine Persönlichkeit nicht nach vorne kommen lässt. Verstehst du, was ich meine? Das ist so traurig, weil ich so viel drauf hätte und irgendwie bin ich noch nicht mehr jetzt, ich fange an, da wirklich dran zu arbeiten und das tue ich immer noch, aber trotzdem ist immer noch dieses...
Aber vielleicht solltest du einfach aufhören, dich zu verteidigen.
Wahrscheinlich.
Weil ich sage immer, never explain, never complain und was geht dich an, was andere sagen, das hatte ich, du musst lernen, da einfach drüber zu stehen. Das Problem ist, solange du dich in diese Resonanz begibst und hört das ja nicht auf. Und ich denke, das ist das große Geheimnis, das ist nicht einfach und also ich google nicht, was über mich geschrieben wird, ja, weil da hätte ich viel zu tun, ja.
Ja.
Also das tue ich mir nicht an, weil ich mache mich auch nicht abhängig von der Meinung anderer, weil ob sich jemand gut findet oder beschissen findet, das ist wie Fiebermessen, das ist genau dasselbe, nur am anderen Ende der Skala. Aber das Geheimnis ist, und das habe ich ja auf Social Media schon erlebt, und das ist ja so der Ausbund der Unverschämtheit, und da legen die ja richtig los. Und wenn da schon mal einer geschrieben hat, kann man dem Glückler nicht mehr sagen, dass er aufhören soll, sich so große Lippen zu machen oder das. Dann schreibt grundsätzlich inzwischen fast immer jemand, das kannst du gerne machen, aber du kannst dir das sparen, weil ihn interessiert das nicht, es juckt ihn nicht. Und wenn sie wissen, dass es dich nicht mehr juckt, dann verlieren sie die Lust daran.
Ja, ja.
Ja, also solange sie wissen, dass sie dich damit bekommen können, treffen können, ist das natürlich, nimmt das kein Ende, ja.
Aber mich treffen sie gar nicht mehr, weil ich habe meine OPs hinter mir, aber ich liebe das auch, aber ich habe auch sehr viel Kilos gewonnen, ich habe 60 Kilo abgenommen, das muss mir einer erstmal nachmachen, weißt du, was ich meine? Und das ist schon gar nicht mehr mein Thema mittlerweile. Mein Thema, was mich immer noch ein bisschen triggert, ist dieses, die kann nichts, die wird nichts, die lebt nur von weiß was ich. Das stimmt nicht. Das ist eben das Problem. Und Ich glaube, ich muss einfach aufhören, das irgendwie auch beweisen zu wollen, sondern ich mache einfach mein Ding. Das ist
ja
so.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja gerade versucht zu erklären, dass du dich überhaupt darauf einlässt. Was interessiert dich, was andere sagen? Ja. Was interessiert dich das? Also
das stimmt.
Das muss dir komplett egal sein. Was ist im Moment? Was hast du gerade? Was machst du gerade für ein? Also wenn du drüber reden kannst, das weiß ich, für ein Projekt. Und was planst du oder würdest du gerne machen?
Mein Projekt ist jetzt. Ich fahre jetzt nach dir, Harald. Fahre ich nach Hause. Muss erstmal umziehen, weil ich in einer Trennung bin. Mein Projekt ist jetzt, sehr, sehr viel Geld zu verdienen mit meiner Persönlichkeit. Das bedeutet mit Lifestyle, mit Authentizität, mit Gigs, mit Bookings, mit Sprechen, mit sich darstellen. Also das ist ja immer das mit einem Produkt für mich kreieren. Ich bin ja eigentlich schon ein Produkt, ich weiß es. Das ist aber das, wo ich gerade dran arbeite. Meine Eigenständigkeit.
Hast du ein Buch geschrieben schon?
Das habe ich noch nicht geschrieben. Das werde ich tun.
Wie heißt der Titel?
Der Titel heißt Don't Judge a Book by His Cover. Ich meine, es gibt schon, aber es ist trotzdem so. Ich bin auf einer Reise gerade, weißt du, was ich meine? Und ich sammle jetzt alles ein, wie in so einem Körbchen. Und dann werde ich das auch alles kundtun. Und mich holen manchmal die Dämonen heim.
Ich würde den Titel nennen, wer ist Patricia Blanco?
Ja, oder so, du bist jetzt, ich bin auch sehr stolz, dass ich mit dir rede, weil du bist für mich wirklich der Godfather auf sowas, weil du einfach wahnsinnig toll damit umgehst und das lerne ich jetzt gerade und deswegen ist es mir eine hohe Ehre, mit dir zu sprechen, das ist wirklich so.
Dankeschön.
Und ich möchte das auch wirklich tun. Meine Aufgabe besteht, endlich diese Persönlichkeit nach vorne zu bringen. Das ist für manche sagen, ist doch einfach. Ja klar, es gibt Leute, die können, ein X für ein U verkaufen. Ich tue mir damit wahnsinnig schwer. Ich habe so tolle Leute um mich, die Elena. Danke dir, Harald. Ich muss lernen, mich verkaufen zu können als gute Marke und nicht als schlechte Marke. Und ich habe, glaube ich, mich in der Vergangenheit als sehr aggressive Marke verkauft, obwohl ich eigentlich nur mich zeigen wollte.
Ja, naja, gut, aber Vergangenheit ist Vergangenheit und das ist, den Stempel kann man ja auch ändern. Ich beschäftige mich ja sehr als Marke und bei mir ist es ähnlich wie bei der Dietrich. Da gab es Marlene und die Dietrich und bei mir gibt es eben auch Harald und den Klöckler. Und wenn ich zu einem Event gehe, ich gehe sowieso kaum zu welchen, man sieht mich ja nicht. Und wenn ich gehe, weil ich mir jemand etwas Gutes getan hat, wie vor ein paar Tagen, als wir uns gesehen haben in der Klinik, wo am Ende des Tages war es ja, alle haben geschrieben, eine Modenschau, aber war es ja eigentlich eine 5-Jahresfeier der Klinik mit Modenschau. Und dann bin ich aber auch die Marke. Und dann agiere ich auch so, dass der Marke nicht schadet und auch ohne Rücksicht auf Verluste. Also wenn ich dann sage, ich möchte nicht fotografiert werden mit jemandem, dann werde ich nicht fotografiert und habe da auch ein sehr gutes Gefühl. Also das ist etwas, was man lernen muss. Man muss wissen, es geht viel weniger darum, wie du jetzt wahrgenommen wirst. Du musst dir überlegen, wie möchte ich wahrgenommen werden? Und das musst du konsequent durchziehen. Konsequent durchziehen und konsequent den Weg auch nach vorne gehen. Bist du ein gläubiger Mensch? Und wenn ja, an was glaubst du? Also erstmal gehörst du einer Konfession, bist du evangelisch, katholisch oder?
Ich bin katholisch. Ich habe mal ein bisschen eine Zeit lang mich um den Glauben nicht mehr gekümmert. Den habe ich zum Glück jetzt wiedergefunden. Und ich liebe die Mutter Maria, ich liebe Jesus, ich liebe alles. Ich glaube jetzt wieder sehr, sehr stark an diese Geschichten und die helfen mir wahnsinnig. Also Geschichten an diese
Religion. Also an die Geschichten von der Kirche glaube ich nur bedingt. Aber
nein, sorry, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt.
Du meinst an die
Inspiration, ja, an dieses Ganze. Da habe ich auch jemanden, der sehr toll ist, die Theodora, die mir da auch sehr, sehr stark hilft. Und
dass es da etwas gibt, eine höhere
Macht. Es gibt etwas, was dich schützt. Weißt du, Harald, mein Problem ist, glaube ich, dass ich so verfolgt werde, dass mich niemand schützt. Das ist das Problem. Und das sind die Sachen, wo ich einfach sage, ich muss schauen, auf mich selber zu schauen. Und das ist vielleicht eine Charakterschwäche. Ich schütze mich ja nur selber. Wir können uns alle nur selber schützen. Wir gehen auch alleine, sorry, wenn ich jetzt so krass werde, in den Sarg. Wir sind allein geboren. Also im Endeffekt, das ist ja nur eine Reise. Ich weiß das. Nur ich fühle mich immer so, wie wenn ich hätte so gern jemanden mal gehabt, der mich auch verteidigt. Irgendwie, und da glaube ich, bin ich irgendwie hängen drauf geblieben. So auf diesem Ding, dass mich keiner verteidigt und immer nur diese Feinde überall sind. Und ich muss jetzt erstmal lernen, dass ich jetzt so tolle Leute um mich rum habe. Ich komme da erstmal wieder rein. in dieses Ganze. Ich habe zu viel Negativität erlebt und sie zu aufgesaugt. Das ist, glaube ich, mein großes Problem.
Naja, das Problem ist, wenn du natürlich, also als erstes Mal solltest du, finde ich, damit aufhören, so das Gefühl zu haben, dass dich jemand beschützen muss oder du dich beschützen musst. Weil solange du dich beschützt, du das Gefühl hast, du musst dich beschützen, ziehst du ja immer mehr davon an, dass dich angreift, damit denn der Kosmos sagt, die will sich beschützen. Also kriegst du immer mehr Probleme an den Hals, damit du dich auch beschützen kannst. Der Kosmos beschenkt uns ja mit allem, was wir wollen. Und wenn du zum Beispiel sagst, unter dein Unterbewusstsein kann er nicht unterscheiden. Und wenn du sagst, ich muss beschützt werden, dann sagt der Kosmos, okay, die will also, sie denkt, sie braucht dringend Schutz und das will sie ausleben, also müssen wir ihr noch mehr Probleme bringen, dass sie diesen Schutz ausleben kann. Das nächste ist, wenn du sagst, es sind so viele schreckliche Leute um mich rum, sagt der Kosmos, okay, dann gucken wir, dass da noch mehr drumherum kommt. Also man muss das Ruder einfach komplett rumreißen und muss dann sagen, okay, eigentlich muss man das Gegenteil sagen. Selbst wenn du denkst, ich habe so viele schreckliche Leute, ich habe nur wundervolle Menschen um mich herum, ich bin komplett geschützt und ich bin erfolgreich und mir geht es wunderbar und jetzt beginnt ein neues Leben. Und dann wird sich da auch ganz vieles ändern. Aber solange du natürlich dann auch sagst, es gibt so viele Menschen, die mich nicht mögen und die mich falsch wahrnehmen, werden dich die auch falsch wahrnehmen. Und das ist das große Geheimnis daran. Also ich denke, du musst einfach einen Punkt machen. Wie möchtest du denn wahrgenommen werden bei den Menschen? Ist auch eine gute Frage. Wenn jetzt jemand über dich beschreiben würde, wie hättest du dich denn gern beschrieben?
Ich hätte mich gern beschrieben als sehr, sehr ehrliche Person, authentische Person, als Person, die einfach das, was sie gerade fühlt, weitergibt. Nicht diese ausnützerische Person, die mir immer vorgeworfen wird und dass ich auch was auf dem Kasten habe. Das tue ich natürlich jetzt. Ich arbeite ganz, ganz stark. Ich möchte einfach diese Wahrheit, die in mir steckt, nach außen. Ich möchte dieses Negative nicht, dass ich eine Lügnerin bin, eine falsche Person bin. Ich bin keine falsche Person. Ich sehe so viele falsche Menschen um mich rum, wo ich sage, dieses Spiel funktioniert, weißt du halt, ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin sehr feinfühlig und ich sehe Sachen, wo ich sage, das ist nicht euer Ernst, Leute. Gerade in dieser Medienbranche, das brauche ich dir ja nicht erzählen. Was läuft hier? Und das schlucken die Leute? Und dann kommt wieder in mir dieser Krieger und dieses, ich zeig's euch jetzt. Und ich glaube, ich mach's falsch, indem ich dann sehr aggressiv werde und dann kommt in mir sowas etwas hoch, weil ich bin ein wahnsinnig ehrlicher Mensch und ich erwarte das auch von meinem Gegenüber eigentlich.
Das bin ich auch. Man muss nur überlegen, also es gibt Menschen, dazu gehöre ich, die sind sehr impulsiv. Also es gibt Menschen, die sind, wenn man mal, ich sage immer, die sind wie Ackergäule. Die können den ganzen Tag irgendwas arbeiten, etwas machen, etwas tun, sind aber in sich relativ gelassen, relativ träge, relativ ruhig. Ich bin eigentlich mehr ein Rennpferd. Ein Rennpferd kann, also ich bin jemand, wenn ich 5 Stunden am Tag wirklich power, dann sollte ich Pause machen, dann ist auch gut, weil ich ja dann einfach über meine Grenzen gehe, weil ich so viel gebe. Und bin auch jemand, der sehr, wenn ich etwas sage, Menschen intellektuell oft auch sehr schnell überfordert, weil sie sagen, was will der jetzt? Ja, und ich sollte grundsätzlich niemals gleich antworten. Ich sollte erstmal Ruhe sacken lassen, weil ich auch ein sehr ehrlicher Mensch bin und sehr schnell im Kopf auch. Also das sitzt wie ein Peitschenschlag und deshalb sollte ich eigentlich erstmal nicht gleich antworten. Ich habe mich aber, und das ist etwas, was sehr gut ist, so weit diszipliniert, dass ich mache Dinge alle bewusst. Also ich überlege eine Sekunde, antworte es jetzt doch oder nicht. Und manchmal mache ich es doch. Oder ich überlege auch, soll ich jetzt ausflippen oder nicht. Und dann flippe ich aus, aber nicht emotional, sondern kontrolliert. Was aber viel schlimmer ist, weil es nimmt ja kein Ende dann. Ja. Und das, denke ich, ist etwas, was du lernen solltest, dass du dann einfach tief Luft holst und, was weiß ich, merkt dir irgendein Wort, ja, das dich ablenkt und dass du erstmal, Kieselstein oder sonst was, dass du erstmal kurz aus dem Ganzen rauskommst. Und weil das ist diese große Gefahr, dass man impulsiv dann hochkocht und etwas sagt und warum auch. Du musst lernen, dich nicht angegriffen zu fühlen. Ja, was kommen wir nochmal zu deiner. Also es hat nicht geklappt mit der Schauspielschule. Hat es mit einer anderen Schauspielschule später geklappt?
Es hat mit Ausbildungen gar nicht so geklappt. Das Einzige, was heißt das Einzige? Ich habe eine Gesangsausbildung, das muss ich sagen. Das habe ich mir sehr, sehr erzwungen mit meinem Vater. Ich gesagt habe, ich möchte singen. Das hat er getan. Also das habe ich 3 Jahre genommen bei Benny Gillette. Das war eine super Gesangsausbilderin. Ich sag's dir ganz ehrlich, Harald. Der Weg von mir war immer sehr beschwert. Ich bin nie auf so einen, ja, auf so ein Erfolgsgleis in meiner Jugend gekommen. Ich denke, ich war da noch nie reif im Kopf. Da waren zu viele Sachen, die gar nicht funktioniert haben bei mir. Ich denke, jetzt ist meine Zeit. Jetzt kann ich das alles nutzen.
Aber du könntest doch jetzt einen Traum wahr machen. Es ist ja nie zu spät und sagen, jetzt gehe ich auf eine Schauspielschule oder ich mache Schauspielunterricht nebenher. Und weil man muss ja manchmal dann auch sich ein paar Dinge einfach zurückholen, man muss ja mal so ein Reset machen und mal eine Inventur machen und dann sagen, okay, was würde ich aber gerne doch noch machen? Ist ja auch nicht zu spät, auf eine tolle Schauspielschule zu gehen, ja. Also auch das könnte man ja machen. Was sind deine Lieblingsspeisen?
Meine Lieblingsspeisen sind... Jetzt komme ich. Das ist so weit gefächert. Ich liebe Fisch. Ich liebe Fleisch. Ich liebe alles, was sehr gut angerichtet ist. Ich liebe Griechisch, ich liebe Italienisch, ich liebe Türkisch, ich liebe alles.
Und wenn es nicht gut angerichtet ist?
Dann habe ich leider ein ganz großes Problem, Harald. Das ist auch so eine Geschichte. Ich akzeptiere wirklich, Nahrung sollte man immer respektieren. Und das ist immer etwas Gutes. Nur wenn etwas mir angerichtet wird, das habe ich gestern leider erleben müssen, wo ich einfach sage, okay, das kann jetzt nicht sein, wie ihr mir das anrichtet. Das heißt, es muss mit Liebe angerichtet sein, es muss ein bisschen hochwertig, aber hochwertig heißt nicht teuer.
Ja, ja.
Ich liebe natürlich sehr teure Sachen, liebe ich natürlich auch sehr. Ja. Lachs, Kaviar, Hummer, ich liebe alles, wenn es gut gemacht ist.
Also es muss ansprechend sein, ja.
Es muss sehr, sehr ansprechend sein, schön hergerichtet.
Aber das geht mir ähnlich. Also wenn ich, deshalb habe ich gefragt, wenn da das auf Teller geklatscht ist, ist bei mir auch schon aus. Oder wenn ich sage, ich möchte Spaghetti al dente, wenn sie verkocht sind, dann kann ich noch so viel Hunger
haben. Sorry, ich muss sofort reinkommen in das Thema. Genau gestern. Ich sage zu diesem Mann, bitte, ich möchte die Nudeln al dente. Ja, ja. Dann bringt er mir gestern diesen Teller. Die Nudeln waren so weich, also sorry. Und das sind eben genauso Geschichten. Und da wird man ja sehr gern als arrogant dargestellt. Nein, ich erwarte das einfach. Sorry, ich musste jetzt ins Wort fallen. Das ist für mich ein No-Go. Da fängt es ja da schon an. Ich brauche jetzt nicht weiter mit dem Wein gehen oder mit dem Fisch, wie der gegrillt ist oder sonstiges. Und das ist eben eine Geschichte, da bleibe ich auch dabei. Da können mir Leute Arroganz oder Sonstiges, wenn ich in ein Lokal gehe, erwarte ich das. Ich habe immer zu meinem Ex-Freund auch gesagt, warum schämst du dich jetzt dafür, dass ich jemanden jetzt anspreche aus der Küche, warum es nicht schmeckt? Warum bezahlst du das jetzt? Das habe ich nie begriffen. Du kaufst doch nicht ein Auto mit 3 Rädern. Also, sorry. Und das wird mir oft als Arroganz angekreidet. Nein.
Also ich verstehe das, wenn ich etwas esse und das ist die Nudeln verkocht, dann habe ich auch gleich keinen Hunger mehr.
Ja. Genau, danke.
Und wenn man in Restaurants geht, also man kann immer das erwarten, was man erwarten kann. Und wenn ich zum McDonald's gehe, dann weiß ich, was ich dort erwarten kann.
Ja,
und wenn ich in ein hochkarätiges Restaurant gehe, weiß ich es auch. Und dann möchte ich auch gern in einem schönen, hochkarätigen, zum Beispiel italienischen Lokal, ich möchte auch ein bisschen gepampert werden. Ich möchte dann, wenn ich dann, was weiß ich, eine Bruschetta bestelle und eine Vorspeise, dann möchte ich gern, dass die Bruschetta auch zeitig kommt und nicht alles auf einmal kommt und man dann, was oft ist, auf einen Schlag essen muss. Und wenn dann das nicht klappt, das nicht, dann habe ich auch schon keine Lust mehr, weil...
Danke, Harald, du sprichst mir aus der Seele. Schau, und das meine ich eben. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das ist für mich so schön. Das Problem ist nur, Harald, wenn du jetzt Leute um dich hast, die das aber so nicht kennen, jetzt frage ich dich jetzt, genau, danke, dass du das mal aufnimmst. Ist das Arroganz? Ist das anerzogen? Oder steckt es einfach in einem drin? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Naja, es ist schon auch ein bisschen, ich würde nicht sagen anerzogen, das ist erlebtes Wissen und viele kennen das eben nicht so. Und wenn man natürlich auf einem hohen Level, meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und die war sehr, sehr gut, ein hohes Level gewohnt ist und dann hat man natürlich auch den Anspruch. Andere haben den vielleicht nicht, aber das ist mein Problem nicht. Ich bin natürlich in der Lage, also bei mir ist es umgekehrt, wenn ich dann etwas moniere, also bei mir trauen sie sich jetzt nicht zu sagen oder zu denken, der ist aber abgehoben oder arrogant oder das wäre dann eher peinlich, sondern sie sind eher peinlich berührt, sondern eher dann, die stehen dann eher auf und gehen rein und sagen, also das kann jetzt aber nicht sein, dass ihr, ja, und jetzt würde ich sie schon bitten, dass sie gucken, dass wenigstens der Rest klappt, weil also sonst können wir da auch für nichts garantieren. Und ich verliere dann auch die Lust, weil meine Lebenszeit ist mir zu kostbar. Ja? Und wenn sie dann nochmal, wir machen das nochmal, das heißt, sie brauchen es nicht nochmal machen, weil wenn es jetzt nichts geworden ist, wird es dann nachher auch nichts mehr. Das ist auch furchtbar. Ja, also ich habe aber mir angewöhnt, ich beschwere mich nicht mehr. Ich gehe dann einfach nicht mehr da essen. Das kann man auch machen, weil das ist wieder dasselbe. Man zieht noch mehr Negatives an. Was hast du für Hobbys?
Mein größtes Hobby ist der Hofzauber, Dressurreiten.
Ah.
Also Hofzauber ist der Wahnsinn, dieses Pferd. Das ist mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft.
Wie lange machst du Dressurreiten?
Seit 3 Jahren.
Ja.
Und Also dieses Pferd ist mein, das ist ein Gottesgeschenk. In Hamburg, in Börnsen. Mhm. Und der ist, also ist mein Gottesgeschenk.
Wie alt ist er?
Der ist jetzt 13 geworden. Mhm. Ist also so ein schöner, ich zeig dir mal Bilder von ihm. Das ist so mein, also kann ich dir nicht beschreiben. Ich wollte schon immer reiten in meiner Kindheit. Das ist auch wieder so ein Thema. Da habe ich, weil du mich gefragt hast, was wolltest du eigentlich alles werden? Ich glaube, ich wollte zu viel werden. reiten, schon als kleines Kind. Ich will reiten. Ich kann dir nicht beschreiben, warum manche Sachen mir so verwehrt worden sind in meiner Jugend. Das ist mein größtes Geschenk, der Hofzauber. Und das ist, egal wie schlecht es mir geht, wenn ich da hinkomme.
Na, Pferde sind natürlich auch wunderbare Menschen, wollte ich gerade sagen. Ich liebte ja Pferde und wir hatten in der Kindheit, mein Elternhaus war auf der rechten Seite, in der Mitte war die Kirche, auf der linken Seite war das Haus der Großeltern und zwischendrin vor der Kirche war eine Schmiede und dann habe ich immer schon aus dem Fenster gesehen, wenn die Pferde kamen und das war immer toll, das war aufregend und da hat man gelernt, dass man die Pferde nicht von hinten nicht an das Pferd geht und dann hat der Schmied ein riesiges Feuer, da wurden die Hufeisen gebogen, das hat geglüht da drin und die Funken sprangen, als wären da viele Derwische. Und da wurden den Pferden die Hufe ausgekratzt, hatte ich immer Angst, dass man denen wehtut. Und diese Eisen wurden dann natürlich aus dem Wasser gekühlt. Trotzdem hatte ich immer Angst, wenn die Eisen in die Hufe genagelt wurden, dass das den Pferden wehtut. Aber das hat er nicht, wenn es geht. Den Pferden ging es sehr, sehr gut. Im Gegensatz, wenn ich mir anschaue, diese armen Pferde, die in den Städten stehen. Mhm. Und darüber möchte ich mich eigentlich gar nicht auslassen. Und die Menschen setzen sich in diese Kutschen und lassen sich von diesen geschundenen Wesen da ziehen oder in manchen Urlaubsorten, auch in Griechenland, ich glaube in Santorin war das früher, wo sie diese Esel da die Treppe hochzerren und dann sitzt ein Esel auf dem Esel, der so fett ist, dass der Esel zusammenbricht und lässt ihn die Treppe hoch. Also das ist natürlich furchtbar. Also Pferde, du liebst Pferde. Was hast du noch für Hobbys? Was magst du noch?
Meine zwei Hunde natürlich, Joker und Sissi.
Was sind das für Hunde?
Das ist einmal ein Malteser, Bichon Malte. Und der Joker ist ein Hund, den ich aus Mallorca geholt habe, aus so einer Station. Den haben sie auf der Straße, glaube ich, sogar in einer Mülltonne oder so gefunden. Ist halt
furchtbar.
Ein ganz armer Kerl. Den haben sie dann in irgendeinen Zwinger reingetan. Und da gibt es so eine Organisation und da habe ich ihn geholt. Der hat natürlich, muss ich jetzt wirklich sagen, einige Schwierigkeiten, nicht mit Menschen, das finde ich so toll am Joker, er heißt Joker.
Aber mit anderen Hunden?
Ja, ganz. Also die haben ihm da was weggenommen in den Zwinger, muss ich vorstellen, der war 3 Monate alt, da haben die den zu Riesenhunden reingetan. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, er war vollgeschissen, wo sie ihn rausgeholt haben, die haben ihm wahrscheinlich das ganze Futter weg, die haben ihn halt unterdrückt. Ja. Und seitdem der jetzt natürlich andere Hunde sieht, das ist der beste Hund der Welt. Der würde dich sofort lieben. Also den Mensch, weil er checkt, der Mensch hat ihn gerettet. Aber das ist jetzt so ein Tier, was ich aus einer Findelstation da geholt habe auf Mallorca. Ich bin ganz stolz, ich liebe ihn. Und die Sissi, das ist mehr so ein bisschen eine Diva, muss ich jetzt sagen. Die ist auch ganz süß und das sind meine Hobbys. Also mit ihnen rauszugehen, also meine Tiere sind meine Hobbys. Das Reiten ist natürlich ein sehr großes Hobby, weil es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, mein Hobby, glaube ich, bin ich dann auch ich selber, mich selbst zu finden, Projekte zu machen, an mir selbst zu arbeiten. Das reicht eigentlich schon, weißt du, da brauchst du gar keine Hobbys mehr. Mein Körper ist natürlich mein Hobby, den ich natürlich, ich habe 60 Kilo abgenommen, ich habe OPs hinter mir. Ich muss jetzt ein bisschen lernen, meinen Körper besser zu behandeln. Ich bin ehrlich, ich bin auch ein bisschen grob in meinem Körper umgegangen. Ich liebe nach wie vor, also Sachen wie, wenn ich Bock habe, mir meine Lippen jetzt wieder und ich bin jemand, ich liebe so Schönheits-OPs und das ist einfach mein Ding, sorry.
Ja, jeder hat auch, muss ich gar nicht entschuldigen.
Ja, nee, weil es immer so, und da habe ich auch keinen Bock mehr, mich mit Leuten zu unterhalten, es ist mein Gesicht, es ist mein Leben und wenn der andere es nicht will, dann soll er es einfach sein lassen. Ich finde es toll, ich fühle mich wohl und ich bin froh, in meiner zweiten Lebenshälfte Kleider tragen zu dürfen, die ich früher nie tragen konnte. Du musst dir vorstellen, ich hatte 116 Kilo. Du gehst in ein Geschäft rein, ja, was kannst du dir holen? Eine Tasche und ein paar Schuhe. Aber es bringt auch nichts. Ich habe in Südfrankreich, in Monaco gelebt, 10 Jahre. Ich war nie am Strand. Ich konnte nie was anziehen. Und jetzt lebe ich das einfach aus und ich möchte es ausleben. Ja, ja. Ich liebe wahnsinnig schöne Kleider. Ich bin total modeaffin. Ich liebe es. Ich habe einfach einen Riecher für schöne Kleidung, Ästhetik, schöne Schuhe. Wenn ich in einem Laden bin, Gucci, egal wie, egal. Und wenn der Laden nicht Gucci heißt, aber wenn was Schönes ist, blühe ich auf. Ein guter Wein, ein guter Champagner, gute Kleidung, gute Schuhe.
Ich habe heute Abend auch wieder meine Doku um 21.15 Uhr auf RTL 2 und da geht es auch um Schönheitsoperationen, weil ich mir die Brust habe machen lassen und weil ich aus einer mich auch getrennt habe und in einer Beziehung war, wo ich gedacht habe, so die letzten 15 Jahre hättest du eigentlich schon was ändern können, schon vor 15 Jahren. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und da sah ich, dass da einiges, ja, vor 15 Jahren besser war als jetzt und so viel Sport kann man nicht machen. Es wird mal zu viel abgesaugt und oben fehlte Fett. Und dann habe ich beschlossen, mir die Brust machen zu lassen. Und das sieht man da auch. Da musste ich mir erstmal Fett anessen, 6 Kilo, damit man es absaugen kann, oben einbringen. Und bei Professor Dr. Palua, der...
Oh, ich liebe ihn, hat meine Brust gerettet.
Ganz wunderbar gemacht. Ich habe dann aber auch mit seinem Assistenten geflirtet, habe gesagt, würde mir sehr gut gefallen, wenn ich aufwache und der auf mir liegen würde, ja. Also das sehen wir heute Abend. Billy King ist, wollte ich noch vorher sagen, ist auch eine Diva und er hasst andere Hunde. Nicht alle, aber viele. Und das kriegt man auch nicht mehr raus. Ich glaube, er denkt, er ist ein Mensch mitunter. Und er ist natürlich, wir sind seit 12,5 Jahre zusammen. Und er hat natürlich von klein auf gesehen, dass da Scharen von Fotografen um Herrchen sind, dass um Herrchen rum, also er ist ja auch mit Nanny und Bodyguards groß geworden, der Hund, der hat auch einen Schatten, ja, okay. Und hat die Bodyguards ging mit ihm Gassi und dann hat er natürlich gesehen, okay, Herrchen ist ganz wichtig und da er die Nummer 2 ist, ist er auch ganz wichtig. Wenn ich fotografiert werde, kommt er gleich dazu, will mit drauf. Ich bin jemand, der erstmal sehr reserviert ist. Wenn ich wohin komme, ich möchte nicht. Ich bin Zwilling, aber Aszendent Löwe. Und ab dem 30. Lebensjahr kommt da der Aszendent mehr raus.
Oh,
und der
ich Löwe, bin wieder Aszendent.
Und der Löwe möchte auch seine Ruhe haben. Also der Löwe, den können ja auch die Hyänen foppen und reizen und machen, bis es reicht. Und dann brüllt er einmal, aber ist auch nicht nachtragend. Das ist auch erledigt. Aber dann will er Blut sehen. Ja? Und ich bin so eine Katze erstmal nicht und er Billy genauso. Der will also erstmal auch nicht. Er entscheidet. Er entscheidet, wann man bei ihm Audienz bekommt. Und der ist so süß, so bezaubernd, aber auch sehr anstrengend und im Alter werden sie auch immer noch kapriziöser. Also, aber sie werden auch immer süßer, immer lieber, aber wehe, er sieht einen anderen Hund. Und das ist auch erstaunlich, bei manchen geht's, bei anderen, also wenn der Hund ungepflegt ist oder wenn der so total struppig ist, oder dann flippt er völlig aus. Wir waren gerade in der Klinik, wo die Party war, war ich ein paar Tage vorher mit ihm und da lief eine Dame vorbei und sagt dieselbe Rasse, ein Papillon, den hat die geschoren, der sah aus wie ein Punk, ja, ganz schlimm. Billy ist ausgeflippt. Billy ist völlig ausgeflippt, von wegen meiner Rasse. Von wegen meiner Rasse. Ja, ja. Hast du eine Macke? Hat er, ja. Er guckt auch Leute manchmal so an, sag mal, bist du nicht? Ja.
Das ist ja, sorry, aber Sissi, der Name. Ich meine, du kannst ja auch nicht einen Hund Sissi taufen, der nicht diese Würde. Sie ist so eine Diva. Also was sie gar nicht ab kann, ist in Restaurants, Kellner, die versuchen, mir meine Weinflasche zu nehmen, etwas zu verschieben, auch beim Friseur. Sie wollte vor 2 Tagen oder 3 Tagen den Friseur beißen, weil er es gewagt hat, die Steckdose rauszuziehen von dem Lockenstab. Sie mag nichts, was hektisch ist, genau.
Ja, ja.
Sie mag auch keine Menschen, weil sie sieht süß aus, klar, schneeweiß und wunderschön, die auf sie gehen und sie streicheln wollen. Es geht gar nicht.
Ja, will er auch nicht, ja.
Oh Gott, und ich habe so Angst, weißt du, mit Kindern und mit allem. Sie hasst es. Sie ist eine Diva.
Ja, aber ich finde es auch nicht gut. Man streichelt auch nicht einfach einen.
Aber die denken, Hund. Die Menschen, weißt du, wenn die so süß aussehen und die schnappt wirklich, ich habe da richtige Probleme. Sie will auch immer, wenn wir im Restaurant sind, in Südfrankreich hat das funktioniert, in Deutschland funktioniert es weniger, sie will auch nur oben sitzen. Die sitzt nicht auf einem Steinboden.
Billy sitzt auch nur oben.
Nur oben.
Das Billy ist, sitzt immer neben mir und wir nehmen seine Decke mit. Und
das ist das mit Decke, ja.
Und dann, wenn wir schon in Einkaufen waren, egal, auch in Mode, Luxusgeschäften, und dann kommen sie und dann kam die Verkäuferin mit Leberwurstkeksen. Also das ist ja eigentlich etwas, wo alle Hunde anspringen. Die hält das hin, er guckte sie an nach dem Motto, sag mal, hast du eine Macke? Ja, wirklich so. Dreht die Augen und dreht sich angewidert weg und läuft weg, ja. Aber ich finde auch toll, dass er nichts nimmt von anderen, weil das ist, so nach dem Motto, hast du ein Rad ab, ja? Also ganz, ganz bezaubernd. Und es gab ja auch die Geschichte, man wurde ja schon immer gewarnt, wenn man zu mir kam, wenn Business gemacht wurde. Der Hund ist da. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen. Sollte der Hund dich nicht mögen, der Hund knurren oder dich verachten, dann wird das Business nicht stattfinden. Also, da haben einige, glaube ich, natürlich auch schon geschwitzt im Vorfeld. Und es ist so, Hunde spüren schon sehr gut, ob was da dahinter steckt. Die haben sie natürlich instinktiv.
Aber ich kann dir nur sagen, Harald, diese zwei Hunde waren jetzt mein bester Freund in meiner Trennungsphase gerade. Weißt du, die spüren das so stark und ich nehme die natürlich jetzt noch viel, viel mehr mit. Die kleben an mir. Das heißt, ich kann gar nicht mehr mich bewegen. Also selbst wenn ich auf die Toilette gehe, ist wenn nicht mehr möglich zu sagen, ja, es geht nicht. Es ist egal was und ich finde das so süß.
Also Billy war auch nie 2 Sekunden alleine.
Nein.
Ich habe keinen Hund, dass ich den alleine zu Hause habe. Kannst du verstehen, dass wenn man sich so, also wenn ich mich nur über die Presse kennen würde und über das, was in den Medien steht, und kann ich natürlich auch verstehen, dass Menschen dann vielleicht sagen, oh mein Gott, also der ist ja furchtbar, das kann ich, also der hat einen völligen Schatten und Rad ab. Ja. Kannst du verstehen, dass Menschen dann vielleicht, die dich jetzt nur über die Presse kennen, sagen, das ist ja eine Katastrophe mit der, ja?
Ich bin ehrlich, Harald, ich verstehe natürlich manche Menschen, weil wenn die nur verfolgen, was bei mir so
ein Drama nach dem anderen.
Also es ist ja nur Drama, es ist Geldverlust, es ist keine Kohle, es ist Drama, es sind Trennungen, es ist Abhängigkeit. Es ist Krieg. Sorry, bin ich jetzt auch ehrlich. Es ist, deswegen glaube ich, überlebe ich den ganzen Wahnsinn auch, weil ich natürlich immer dann denke, Patricia, überlege dir das auch gut. Die halten 24 Stunden nicht die Kerze. Überwiegend, wenn man dich googelt, ist es die Buchmesse, ist es dein Vater. Es ist ja noch nichts passiert wirklich, dass ich jetzt, so wie du, eine Riesenkollektion oder ich stehe für keine Marke, so wirklich. Die Marke ist jetzt immer noch mein Vater und da steht halt der Krieg mit meinem Vater, da steht Kriege mit Männern, da steht Kriege mit Finanziellem.
Aber Kriege mit Männern hatte ja Alexis auch im Denver-Clan.
Ja, Alexis Colby und John Collins, ja, die hatte halt einen Denver-Clan. Das ist halt gut. Das ist halt, also als Filmschauspielerin, wenn ich das verfilme, dann bin ich wahrscheinlich Hollywood Platz 1, ja. Nur das Problem ist, du weißt, was ich meine, Deutschland lässt dich sehr, sehr, sehr schwer aus einer Box wieder raus. Das ist, muss ich jetzt schon sagen, also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär ist hier, finde ich, schwieriger.
Das war ein wunderschönes Gespräch. Danke dir und es war schön, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Leben. Und ich glaube, die Zuhörer haben da die Chance, ein bisschen in deine Persönlichkeit einzutauchen und ein bisschen mehr noch von dir wahrzunehmen, zu erfahren. Und dafür danke ich dir sehr. Das war großartig. Und mach weiter so und mögen alle deine Träume in Erfüllung gehen. Ich drücke dich, alles Liebe und bis bald. Ja, Dankeschön. Ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.